Ein frohes neues Jahr und willkommen zur ersten Ausgabe des Realitätsabgleichs 2025 mit Tobi Bayer.
Und Holger Klein.
Ja, na, Moin. Wie war dein Jahreswechsel? Ich habe nichts zu erzählen.
Zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben nicht Silvester gefeiert.
Auch nicht schlecht.
Nicht sagen, wie es war, als ich ein Jahr alt war. Weiß ich nicht. Aber ich kann mich von ganz früher Kindheit an erinnern, dass meine Eltern mit uns jedes Jahr entweder bei uns groß gefeiert haben, mit Verwandtschaft und Freunden, oder wir waren beim Cousin meiner Mutter in Ehesdorf, heißt das da, südlich von Hamburg. Die hat ein Riesenhaus, großer Garten, und da war immer Halligalli mit großem Feuerwerk und so. Und seitdem liebe ich übrigens auch Feuerwerk. Feuerwerk ist auch nochmal ein Thema, können wir gleich drüber reden. So, aber erstmal, feiern war für mich wichtig. Als Jugendlicher natürlich hier saufen, wo ist die geilste Party? Am besten im Oktober spätestens klären, wo man Silvester feiert. Und als Erwachsener dann auch. Also irgendwie hat man doch jedes Jahr Silvester gefeiert und bei den Freunden. Aber, irgendwann wurde es so ein bisschen schon wieder drum kümmern und meine Frau hat schon lange keine Lust mehr gehabt.
Ja, und es gibt
dieses
ja
noch krampfhafte bis 12 wach bleiben, um 12 raus. Das ist so ähnlich wie ein Geburtstag reinfeiern.
Es gibt ja auch noch so ein ganz anderes Problem, also dass es einem dann teilweise mal passiert, dass irgendwie man so 3 Einladungen hat und denkt, scheiße, wo gehe ich denn jetzt hin? Was mache ich denn jetzt?
Ja, aber das ist ja, also das ist ein Problem, das ist ein anderes, also das kann man ja lösen. Das ist nicht so schlimm. So, wichtiger war, überhaupt eine Einladung zu bekommen oder einzuladen oder irgendwas zu planen. Das war schon immer wichtig. So, und jetzt irgendwie letztes Jahr, also beim vorigen Jahreswechsel, hatten wir schon vor, nicht zu feiern, aber da kam dann am 30. oder 31. schrieben dann irgendwie Freunde, also die beste Freundin von meiner Frau und die Tochter, was unser Patenkind ist, schrieben uns an, so, hey, unsere Party fällt aus, können wir zu euch kommen? So, ja, kommt halt zu uns. Und dann saßen wir bei uns, haben gegessen, haben gespielt. Aber ich meine, die kommen öfter mal und dann spielen wir. Also das war jetzt auch keine Party in dem Sinne, sondern wir haben durchaus gefeiert. Das Einzige, was für mich wirklich immer dazugehört, ist Dinner for One. Das haben wir auch geguckt. Und mit unserem Patenkind, in Klammern 25 Jahre alt, kann ich auch sehr gut saufen. Also das funktioniert schon sehr gut. So, und dieses Jahr war das eben nicht so, sondern wir haben einfach zu dritt. Mareile war über Weihnachten da, es war auch sehr schön, alles ganz entspannt und echt sehr unaufgeregt und ruhig. Und die ist an Silvester tatsächlich, ist sie runtergefahren wieder nach Hause, weil sie da auf eine Party wollte. Und dann waren wir zu dritt und haben uns einfach nur um unsere Katzen gekümmert, haben was gegessen, ich weiß nicht mehr, was wir gegessen haben. Ich glaube Wraps. Wir haben einfach Wraps gemacht, also Salat.
Gewrappt.
Und ja, und dann haben wir was gespielt. Was wir aber auch manchmal machen, das ist jetzt auch nicht so außergewöhnlich, dann haben wir Dinner for One geguckt und dann war es irgendwie 9 und Sky ist irgendwie nach oben verschwunden. Meine Frau hat sich ein Buch geschnappt aufs Sofa und in dem Moment rief David an, mein Saufnachbar, und fragt, hey Tobi, was machst du eigentlich?
Am 31.
Warum brennt 12, bei dir Licht? 21 Uhr. Wir machen nix. Ja, komm doch rüber. Und er hatte halt seinen Schwiegervater und seinen Schwager da irgendwie und Schwägerin. Und die haben halt so ein bisschen, die haben auch 3 kleinere Kinder. Also, nee, der älteste von ihm ist so alt wie unser jüngeres Kind. Aber haben auch noch einen 6-jährigen, 7-jährigen Erstklässler. So, und das war halt mehr so Partystimmung bei denen. Die haben auch so Zinngießen gemacht und sowas. Also, ich habe dann da 2 Bierchen getrunken und bin wieder gegangen. Also um 20 nach 11 bin ich da dann wieder gegangen nach Hause, weil ich auch gerne um 12 zu Hause sein wollte für die Katzen. Wir haben ja 3 Katzen. Und Ivy war letztes Jahr schon so ein bisschen verstört. Also mag das halt nicht. Es ist halt wirklich super stressig für
Tiere. Ist die totale Hölle. Also kaum. Also die hat einfach mal, ich glaube, die hat 2 Tage nicht gekackt oder sowas, so aufgekratzt und aufgewühlt war die von dem,
Und dieses Jahr haben wir halt noch 3, also 2 Kitten dazu, die sind 7 Monate alt, und die waren halt alles andere als amüsiert. Also das war purer Stress, Angst, und nicht geil. Und ehrlich gesagt, also ich war froh, dass wir einfach um 12 drinnen geblieben sind und die Katzen gestreichelt haben und beruhigt haben, und Ivy hat sich unterm Bett verkrochen und fühlte sich dann da ein bisschen sicherer. Und naja, um 20 nach 12 sind wir ins Bett gegangen. Meine Frau hat extra sogar auf dem Sofa gepennt, damit die Katzen zu ihr können, weil ins Schlafzimmer dürfen die Katzen nicht rein, wegen meiner Allergie. Und haben wir noch hat sie da gepennt und alle drei Katzen lagen auf ihr drauf.
Über 10 Jahre lang habe ich ja Silvester immer gesendet. Mhm. Damals bei Radio Fritz, was ich irgendwie total super fand, weil mir geht halt diese Böllerei mein Leben lang schon total auf die Nerven. Ich finde das komplett, ich finde das komplett überflüssig. Das heißt, so als junger Jugendlicher oder als altes Kind fand ich das mal irgendwie noch faszinierend, aber ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwann in meinem Leben Geld für Feuerwerkskörper ausgegeben zu haben. Das Einzige, was ich immer sehr lustig fand, waren sogenannte Ladykracher. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst.
Ja.
Die waren ja an so einer Schnur montiert und haben so watatatatatatat gemacht. Und die haben wir uns immer gekauft und haben die abmontiert und hatten dann so ganz, ganz kleine Knallfrösche, die nur Piff gemacht haben. Das fand ich halt lustig, aber ich...
Die hießen bei uns Matte.
Matte, auch schön, ja.
Ja,
aber ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, für Feuerwerk Geld ausgegeben zu haben, und mich nervt das auch. Ich finde das komplett überflüssig. Ich will das nicht haben. Und darum war ich total froh. Also meine Mutter hat ja Weihnachten Geburtstag und ich habe mich dann immer kategorisch, also am 26. Ich habe mich immer kategorisch geweigert, an Weihnachten zu arbeiten, weil ich gesagt habe, nee, da fahre ich halt runter zu meinen Eltern. Meine Mutter hat Geburtstag und Teufel werde ich tun.
Ja, ja.
Aber ich mache freiwillig die mieseste Schicht an Silvester.
Ja.
Und das war halt die von 20 Uhr bis 1 Uhr. Das heißt aber, dass ich immer dann, wenn es irgendwie am nervtötendsten war mit der Böllerei, war ich halt im Studio in Potsdam und habe davon so gut wie gar nichts mitbekommen, was total nett war.
Ja.
Und seit ich in Berlin lebe, was jetzt auch schon fast, oh Gott, wie lange, was sind das, 28 Jahre, Berlin ist ja, ich weiß nicht, wie andere Großstädte das haben, aber in Berlin sind ja ab offiziellem Böllerverkauf, also sobald du Feuerwerk kaufen darfst, ist bürgerkriegsähnliche Zustände. Also wirklich Heranwachsende bewerfen dich mit Böllern, wenn du an deren Haus vorbeiläufst und solche Sachen. Und das ist, ich will das alles gar nicht haben. Das ist mir viel zu asozial. Böllern ist mir zu asozial. Und so insgesamt, seit wir einen Hund haben, erst recht. Und was wir aber gemacht haben ist, also ich war dann über Weihnachten in Nordrhein-Westfalen bei meinen Eltern, beziehungsweise in einem Airbnb, weil ich habe kein Elternhaus mehr. Und habe dann meine Eltern halt zweimal besucht im Seniorenheim, was irgendwie äußerst unerfreulich.
Haben die kein Gästezimmer im Senioren?
Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte wirklich gefragt auch.
Gibt's das?
Weiß ich nicht, aber
haben sie nicht. Also kenne ich, wäre mir komplett neu, wenn es das gäbe.
Ja, aber ich habe auch gefragt, aber ja. Na, und bin dann danach zu den Schwiegereltern gefahren. Die wohnen auf so einem Kuhdorf in Sachsen-Anhalt. Und dahin haben wir uns dann zurückgezogen, einfach auch damit der Hund nicht völlig durchdreht. Also das war wirklich das bisschen Feuerwerk auf dem Kuhdorf hat der schon so sehr zugesetzt. Also sie hat so, weiß nicht, was das ist, Adrenalin oder was die dann produzieren. Das war das erste Mal, dass unser Hund gestunken hat. Das war wirklich so, boah, das arme Tier. Also sie war so verstört.
Wahrscheinlich gefurzt irgendwie so.
Nee. Das war wirklich so verstört und das, also grauenhaft und wenn ich mir dann überlege, also das die Tierbesitzer, die ich so kenne, die sagen das ja schon lange, dass das echt ein Problem ist, aber das jetzt auch mal so live zu sehen, das hat's mir halt noch mehr verleidet. Also das, ja. Naja, aber so gesehen war das ganz geil. Also wir haben da halt gesessen, haben irgendwie blöd rumgesessen, versucht mit dem Hund rauszugehen, was fast unmöglich war. Ja, wirklich, also die ist nicht raus, irre. Und dann irgendwie Käsefondue und 12:30 ins Bett oder so was. Und das Beste, was mir immer passiert ist, da habe ich auch schon in Berlin gewohnt, weiß ich auch noch, da habe ich Silvester mal verpennt. Da hatte ich, was war denn da? Ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich war ich auch nicht eingeladen, mich lädt ja immer keiner ein. Und hatte aber irgendwie eine, das ist halt auch über 20 Jahre her, weiß ich noch, da habe ich im Friedrichshain gewohnt, das ist über 20 Jahre her. Und habe auch gesagt, was machst du denn, ein bisschen Fernsehen geguckt, habe mir eine riesige Tüte gebaut, habe die geraucht und irgendwann habe ich dann anscheinend gedacht, boah, ich glaube, ich lege mich mal lieber ein bisschen hin und bin dann am 1.1. um, keine Ahnung, 7:30 aufgewacht oder irgendwie sowas. Und habe auch gedacht, oh, das war ja nett. So. Also ich muss das auch nicht haben, Silvester feiern. Also ist auch lange her, dass ich eine gute Silvesterparty erlebt habe.
Ich habe das lange gebraucht und lange zelebriert und es war irgendwie wichtig. Heute ist mir tatsächlich nichts so... Wenig ist mir so peinlich, also für wenig in meinem Leben schäme ich mich so sehr für meine Vorliebe für Silvesterfeuerwerk. Also ich habe als junger Jugendlicher...
Ich denke dann immer, ja Leute, ey, dann macht einen Böllerschein und macht's anständig. Ja.
Ich war selig, als ich mir das erste Mal einen Schinken kaufen durfte. Das war halt irgendwie so ein Großpaket mit Böllern drin, also Einzelböller. Mhm. Das ist dann ein Schinken. Und das fand ich natürlich geil, einen Schinken zu haben und die ganzen kleinen Packungen dann in meinen Rucksack zu tun und damit durch die Straßen zu ziehen. Mhm. So, und das war halt irgendwie für mich ein wichtiger Bestandteil. Später war es dann natürlich irgendwie so Bodenbatterien, die man dann hinstellen konnte, anzünden und dann macht es piff, piff, piff und die Dinger fliegen hoch und machen knack, knack, knack und knall. Und Böller waren dann irgendwann nicht mehr so wichtig, aber das Feuerwerk halt schon und das knallt halt auch. Meine Mutter hat mich früher damit aufgezogen, dass ich mir als Kleinkind, also als ich 3 oder 4 war, habe ich mir immer eine Silbersonne gewünscht und anscheinend habe ich damals gelispelt, weil irgendwie war es halt wichtig, dass sie mir das vorhält mit einem Lispeln. Dass ich
wahrscheinlich halt war die einfach nur ein Milchzahn rausgefallen.
Die wollte mir einfach immer nur einen rein.
Genau.
Weißt du, was eine Silbersonne ist?
Deine Mutter hasst dich.
Ja, das ist so ein Ding, das nagelst du irgendwo an einen Baum oder
Ach, ja.
Und dann zündest du es an und dann dreht sich das halt durch den Rückstoß und macht halt so ein richtig schönes Bild. Das habe ich geliebt als
Kleinkind. Sowas finde ich aber auch ganz nett, ehrlich
gesagt.
Aber diese Knallerei, also dieser Lärm,
Ja, das hat ewig gedauert und dann, ich glaube, erst als hier der Wetterfrosch das mit dem Feinstaub erklärt hat und als mir dann klar geworden ist, dass man damit ja vielleicht tatsächlich Leuten auf den Geist geht und nicht nur Menschen, sondern eben auch Tieren und insbesondere auch Wildtieren. Und wir wohnen jetzt hier seit 20 Jahren an einem Wald. Also hinterm Haus ist halt eine Wiese und dann kommt Wald und in dem Wald leben halt Wildtiere und zwar nicht zu knapp und Vögel, aber eben auch Rehe und Füchse und da ist halt alles Mögliche. Also manchmal haben wir Rehe im Garten, weil die gerade Hunger haben und unsere Rosen sehen oder so. Ne? Und die sind natürlich an Silvester auch irgendwo, vielleicht direkt hinter der Baumreihe und so. Und das ist einfach super asozial. Feuerwerk abzuzünden.
Find ich schon immer und seit diesem Jahr umso mehr. Und das mit den Tieren auch, also das ist ja dann nochmal, ich finde das ja auch doppelt schäbig, weil es kann ja niemand behaupten, dass er nicht wüsste, dass es den Tieren schadet. Also das steht ja auch seit 10 Jahren
jedes Jahr in der Zeitung. Der eigene Spaß an Krieg ist wichtiger. Und ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich spreche über mich.
Was ich da so unangenehm auch dran finde, also menschlich unangenehm finde, ist dieses wieder besseres Wissen. Klar, kannst du auch sagen, musst du gerade sagen, du hast
das ist ein Kompromiss, den man eingeht.
Genau. Und das ist so, ja, scheiß doch drauf, sind doch nur Tiere. Also und der Witz an der Sache ist, also zu sagen, ich fahre halt einen Verbrenner, aber ich weiß um Klimawandel und so, da ist das Problem sehr abstrakt. Aber 1000 verendete Vögel, weil sie die Orientierung verloren haben, das ist halt kein abstraktes Problem. Das ist halt konkret, das kann man sehen und anfassen. Und trotzdem pfeifen die Leute drauf. Also ich habe zunehmend auch, aber das liegt vielleicht auch am zunehmenden Alter, ich werde halt auch zunehmend misanthropisch. Also das ist,
Naja, komm, manchmal wirst du auch altersmilde.
Also das stimmt, ist, ja. Aber bei solchen Sachen da,
Ja, also es hat bei mir, wie gesagt, viel zu lange gedauert. Es ist in den letzten paar mehr Jahren ist das erst entstanden, dieses Bewusstsein, dass Böllern, vor allem Privatböllern, also klar, dieses irgendwie betrunkenen Sprengstoff in die Hand geben und sagen, viel Spaß, fand ich schon immer irgendwie schwierig. Mhm. Ich habe mal in Hamburg im Phoenixviertel gefeiert. Das ist halt so ein Arbeiterviertel in Harburg, wo halt so Arbeiterwohnungen sind und das ist halt so eine Billigwohngegend lange Zeit. Ich weiß nicht, ob das schon gentrifiziert ist, ehrlich gesagt.
Ja, wahrscheinlich nicht, oder?
Nee? So, aber also da ist halt zu Silvester wirklich schlimm Krieg. Ich war da mal auf einer Party, wie gesagt, und da waren irgendwie zufällig 3 oder 4 Partys an der Kreuzung, wo wir waren. Schmale Straßen. Mhm. Und da konnte man nicht rausgehen. Also es war unmöglich, vor die Haustür zu gehen. Es war wirklich Krieg.
Ich würde ganz auch schlimm. Gerne mal sehen, weiß gar nicht, ob es da Arbeiten gibt. Vielleicht ist das ja schon mal von euch Hörern jemandem über den Weg gelaufen. Gibt es irgendwie, weiß ich nicht, Korrelation, Bildungsgrad, Teilhabegrad an der Gesellschaft oder sowas. Also Böllern Leute, die sich aus welchen Gründen auch immer für zu kurz gekommen halten oder auch tatsächlich zu kurz gekommen sind, böllern die mehr so als Ausdruck von hier habe ich ja nicht Macht, sondern hier erzeuge ich eine Wirkung durch mein Handeln.
Nein, so, aber ich habe doch auch Spaß dran gehabt.
Und ja, aber wer weiß, was du kompensierst, ne?
Das kann natürlich auch meine persönliche Krise.
Ja.
Böller ich mir einmal mehr weg. Ja, kann schon sein. Also weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist im Wesentlichen, ich habe da jetzt Bock drauf. Einmal im Jahr muss das möglich sein und gib Gummi. Also ich weiß nicht mal, ob das. Vielleicht ist es wirklich, bei mir war es sicherlich lange Zeit fehlende Reflexion. Also ich habe da bewussten Kompromiss eingegangen.
Sondern fehlendes Reflexionsvermögen ist ja das, was man früher halbstark genannt hat. Ne?
Ja.
Wahrscheinlich ist es wirklich wie so halbstarken Verhalten. Aber wie gesagt.
Ich hätte es reflektieren können, aber ich habe es halt einfach nicht. Also nicht,
nicht, so nicht wirklich. Also soziologische Fragebögen.
Umwelt.
Über Leute, die böllern. Und vor allen Dingen viel böllern. Also, dass man so, also ich kann das, was ich auch nachvollziehen kann, wenn man Kinder hat und dann so eine Rakete hochzischt und bumm macht und alles ist bunt und so. Das finde ich auch noch nachvollziehbar. Aber was ich zum Beispiel überhaupt nicht, also bei mir ein paar Häuser weiter, ein paar Aufgänge weiter, wo auch, und das ist halt irgendwie auch so, wo ich total oft denke, wenn ich an dem Haus vorbeigehe und da Leute sehe und mit denen interagiere oder sehe, wie die miteinander interagieren, denke ich mir halt total oft, mein, was ist denn das eigentlich für ein Bollo-Aufgang hier. Was wohnen denn hier für komische Leute? Und vor diesen beiden, das sind eigentlich zwei Aufgänge, lag ein Müllberg. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Hm. Das war, wie viel Zeug die verballert haben. Und das ist übrigens auch noch was mir total auf den Sack geht. Die Leute räumen ihren Müll nicht weg.
Nee.
Die lassen es einfach auf der Straße stehen.
Wir haben jetzt hinter unserem Haus, also hinterm Garten kommt ja diese Wiese, was halt so ein öffentlicher Park mit dem Weg ist und dann der Wald. Und auf diesem Weg, also in 10 Meter Entfernung zum Wald, sind Leute extra hingegangen. Die wohnen dort nicht, die sind nicht aus der Haustür raus und haben auf der Straße, sondern die haben ihr Haus verlassen, haben einen viele hundert Meter weiten Weg zurück. Ich kannte die nicht. Also die haben nicht hier im nächsten Haus gewohnt oder so. Mhm. Dann sind da hingegangen mit ihren kleinen Kindern und haben dann da auf dem Weg ihr Feuerwerk abgefackelt. Und zwar auch noch am 1. Also sind sie nochmal wiedergekommen.
Wow.
Ja.
Da hätte ich die Bullen gerufen.
Ist ja erlaubt. Also ich.
Was am 1. Darf man
das? Am 30. abends um 10 oder so waren halt auch kleine Jungs da draußen auf dem Weg und haben irgendwie Böller geworfen. Mhm. Und da habe ich dann die Tür aufgemacht und rausgepübelt. So, ey, morgen 18 Uhr.
Ja.
Und dann haben die irgendwas
Uhr, ab 18 Uhr ist das erlaubt?
Das war früher so. So, und dann haben die irgendwas zurückgepöbelt und dann Schuhe an, rausgegangen. Und so, ich bin halt auch groß und bin da auf die kleinen Jungs zu und habe gesagt, ich wollte euch nicht anschreien. Ich komme jetzt einfach mal näher, dann müssen wir uns nicht anschreien. Ja, das ist ja auch vernünftig. Ich habe extra die Polizei angerufen und gefragt und man darf am 31. und am 1., also 48 Stunden lang davon böllern. Und dann gucke ich auf die Uhr.
Ich nicht.
Ja, und jetzt ist was? So. Ah, jetzt ist 30. 22. Ja, es ist zu früh. Hm, ja, verstehst du. Gut. So, und dann sind sie abgezogen. Wir sind auch schon fertig. Als ob die irgendwas zu erledigen hatten oder so. Naja, so. Und dann habe ich
Feuerwerk nachgeforscht. Kategorie 2 darf nur jeweils vom 31.12. 18 Uhr bis 1.1. 7 Uhr, zumindest in Berlin.
Ich habe tatsächlich 31.1. und 1.1. ganztags.
Nee, das ist tatsächlich nur Berlin. Also Berlin ist bis 7 Uhr, der Norddeutsche Rundfunk sagt, Böllern 0 Uhr am 31. bis Neujahr 24 Uhr.
Hm.
Tatsächlich 48 Stunden. Gemeinden können diese Böllerzeiten weiter einschränken. Okay.
Naja.
Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Wenn ich Gemeinde wäre, hätte ich mal nicht meine Wahl abgelehnt. Egal. So, dann würde ich das natürlich sofort einschränken. Wenn ich Gemeinde wäre, würde ich es komplett einschränken übrigens und sagen, wir machen ein kommunales Feuerwerk. Da könnt ihr gerne hinkommen.
Wir werfen alle lieber die Kohle hier in den Hut und dann machen wir das kommunale Feuerwerk noch.
Und alle mit Kindern kriegen noch irgendwie eine Wunderkerze in die Hand oder so. Und fertig ist. So, dann müssen natürlich, wenn das kommunal bezahlt ist, das Feuerwerk, dann müssen natürlich auch alle, die gar kein Interesse an Feuerwerk haben, auch mitbezahlen. Das ist natürlich auch scheiße, ne? Aber egal. So.
Aber die haben ja dann vielleicht, also das, nee, im Moment bezahlen sie ja auch dafür, nur halt nicht mit Geld, sondern mit Nerven, mit, also ich kenne Leute, die sind, die quartieren sich zu Silvester in Hotels am Flughafen ein, weil Flughafen ist Böllerverbot. Gehen da mit ihren Tieren hin und das ist dann irgendwie ein halbe Hundehotel da. Also die bezahlen ja auch dafür. So, und letztendlich bezahle ich auch dafür, weil es stresst mich. Und ich bezahle die Stadtreinigung, die mehr Arbeit hat, die Versicherungsschäden, diesen ganzen Kosten hast du immer, nur sind die dann halt anders verteilt.
Also. Es gibt übrigens große Flächen in Karkensdorf, wo Böller Verbotszone ist, weil wir Reetdachhäuser haben.
Ah,
und da, wo Reetdach ist, ist auch verboten irgendwie.
Wir sollten alle Häuser mit Reetdach decken.
Ja. Ja, gute Idee.
Da haben auch die Dachdecker von Sylt haben dann auch mal ein bisschen mehr Arbeit wieder. Das ist doch auch ganz nett. Ja.
Haben die sonst Probleme? Die
weiß ich nicht. Sind? Ich weiß auch gar nicht. Gibt es auf Sylt Dachdecker? Gibt es überhaupt irgendwas, was nicht?
Da nicht
irgendwie
nur
so reiche
Hilfs-Nazis.
Was gibt's? Oh, auf Sylt gibt es einen Campingplatz. Einen Campingplatz.
Ich kenne Leute, die sind nach Sylt gezogen.
Oh, echt?
Ich entschuldige mich bei denen. Ja.
Ah, die wohnen da. Leute?
Ich kenne Leute, aber es ist so nicht Reiche, sondern die da irgendwie mit weißen Pulli, nee, wie ist das?
Polunder.
Nee. Weißer Polunder, den kann man sich aber nicht so über die Schulter werfen.
Man braucht ja was mit weißer Armen. Pullover, man Pullover über die Schulter und ein Polohemd.
Ja, und Polohemd, genau. Also solche waren das nicht.
Nee, es gibt auch auf Sylt einen Campingplatz, das deutet darauf hin, dass da auch noch normale Menschen wohnen.
Ja. Oh, also müssen wir
wieder auf YouTube Sylt-Dokus gucken. Über die Immobilienpreise. Sylt. Obwohl Sylt ist ja jetzt zweite Geige nur noch. Mhm. Ich habe gelesen, ich weiß gar nicht wo, Süddeutsche Zeitung, irgendwo habe ich gelesen, der Tegernsee ist jetzt das neue Sylt.
Ach, aber das war doch schon immer High Society-Ecke, Tegernsee.
Ja, aber scheint irgendwie jetzt noch schlimmer zu sein. So mit, weiß ich, irgendwie Champagner-Partys, keine Ahnung.
Wohnt nicht hier der Welt. Uli Hoeneß wohnt er nicht am Tegernsee?
Ja, Uli Hoeneß wohnt am Tegernsee, genau. Wurstkönig und Wurstverbrecher Hoeneß.
Ich kenne Leute, die bestellen sich immer Tegernseher Bier, also die kaufen Tegernseher Bier, weil sie hoffen, dass dann mehr LKWs mit Tegernseher-Kisten an Uli Hoeneß Haus vorbeifahren.
Aber wohnt er nicht in Bad Wiessee? Und wo ist denn die Tegernseer Brauerei? Die wird ja wohl in Tegernsee sein, oder?
Ich weiß nicht. Und ich finde ja Uli Hoeneß bei allem, also ist ein Verbrecher, klar, ist ja, saß im Knast. Aber er hat ein gutes Herz gegenüber dem FC St. Pauli, deswegen mag ich ihn irgendwie.
Ja, aber dafür hat er kein gutes Herz gegenüber alles andere.
Gegenüber alles andere.
Stimmt. So, das Brauhaus Tegernsee, das ist natürlich in Tegernsee, also im Ort Tegernsee. Und ich meine, Hoeneß wohnt in Bad Wiessee. Warte mal, wo wohnt Hoeneß? Jetzt
lasst den Jungs doch ihren Spaß. Sollen sie Tegernseer trinken?
Wo ich genau wohnt Uli Hoeneß? Bad Wiessee, siehst du? Da kommen die nicht dran vorbei, der wohnt am anderen Ufer.
Mist. Übrigens, du hast mir mal erzählt, vielleicht musst du es rausschneiden, aber du hast mir mal erzählt, dass du immer Sachen rausschneidest von mir, wo ich Menschen beleidige, die ich nicht beleidigen sollte, weil die uns verklagen würden, so Politiker oder so.
Genau, ja, das mache ich.
Das schneidest du mal raus. Ich habe einen Wunsch an dich.
Ja?
Ein Jahr lang, das nicht rausschneiden schon, weil ich will ja auch nicht, dass du verklagt wirst, aber dann sammeln und mir schicken am Ende des Jahres.
Okay, das können wir machen.
Total gerne,
wenn
ich dann so einen Zusammenschnitt bekomme mit irgendwie Fritze Merz, der alte und so.
Ja. Warte mal, ich muss mir eine Schnittmarke machen hier.
Weil ich mache das unbewusst und ich würde das gerne wissen, wie viel ich das eigentlich mache. Weil ich höre ja auch nicht gegen. Ich merke ja nicht irgendwie, was du schneidest und so.
Nee, klar, können wir machen. Ich höre sowas ja normalerweise en passant. Also es geht mir äußerst selten, gehen mir solche Sachen durch. Ja.
Sehr gut. Ja, was ich eventuell zu kompensieren habe mit meiner Böllerei, ist, dass ich mir schon von frühester Kindheit an gewünscht habe, Rockmusiker zu werden, erfolgreicher Rockstar. Tatsächlich gibt es Szenen wie...
Entschuldige, bitte.
Ja, es gibt Szenen wie meine Brüder und ich eine Schallplatte von AC/DC auf der elterlichen Hi-Fi-Anlage im Wohnzimmer abgespielt haben. Mhm. Und meine Brüder haben Gitarre gespielt auf Tennisschläge. Ich weiß nicht, was auch immer.
Diese Plastik-Tennisschläger, womit man diese Schaumstoffbälle hin und her
vielleicht
hat wahrscheinlich.
Und ich hatte Kochlöffel in der Hand und habe Schlagzeug gespielt. Ah, also Luftschlagzeug. Mhm. Und wir hatten einen Heidenspaß. Und ich habe immer gedacht, so, das muss das Geilste sein. Also auf der Bühne sein und, ne, und habe ich ja auch relativ früh mit Rockmusik angefangen. Da war ich irgendwie 16, 17 oder so, hab dann meine ersten richtigen Bands gehabt. Davor hatte ich auch schon Schülerbands. Und das war halt immer so, oh geil, jetzt kommen wir groß raus, jetzt zeigen wir es Uwe, aber richtig, Uwe war der Mitarbeiter im Jugendzentrum Buchholz, der da den Sound gemacht hat.
Ich weiß gar nicht, warum wir es ihm beweisen wollten. Wie klein die Welt junger Menschen doch ist, oder?
Total.
Das ist so Uwe, dem Uwe, dem werde ich es zeigen. Weißt du, währenddessen stopft sich nebenan irgendein Versicherungsdrücker die Kohle in die Tasche und eigentlich solltest du den irgendwie in den angreifen.
Nicht aber den zeigst im Sinne von, ich wollte mich beweisen, ihm gegenüber. Er sollte mich toll finden. Ja. So, weil wir dann irgendwann einen bestimmten Plattenvertrag bekommen oder so. Also nicht bei Uwe, sondern bei Patrick.
Klar.
Ich glaube, den Plan, den Wunsch, einen Plattenvertrag zu bekommen, habe ich erst Ende der 90er aufgegeben. Also ich habe noch 97, 98 hatte ich noch eine Band, Vermilion hießen die, wo wir wirklich gedacht haben, ey, das ist es, da kommen wir groß raus. Oder auch die Band
mit meinem Entschuldigung, Marillion und ihr habt
Vermilion.
Vermilion, okay, die Million. Okay.
Vermilion, also Oberrot.
Ach so,
okay.
V-E-R-M. Ist aber schon ein bisschen dicht an Marillion. Gut, kennt heute keine alte Sau mehr, aber
ehrlich gesagt ist mir das nie auf.
Ja, ich fand
das Marillion. War die Band mit den coolsten Bandfotos, die ich jemals hatte. Waren wir in einem Studio an der Außenalster und haben von einem Profi-Fotografen mit einer Hasselblatt irgendwie Bandfotos machen lassen. Die waren richtig gut. Schicke ich dir mal, kannst du in die Shownotes tun. Ist halt leider nie was geworden. Auch die Band mit meinem Bruder, da hatten wir eine richtig coole Sängerin und das war ziemlich groß, was wir gemacht haben, aber es ist halt nichts geworden. So, und dann bin ich irgendwann bei Isolation eingestiegen, das ist ja die Band, die jetzt mittlerweile Tobian heißt und wir sind nur noch zu zweit, aber also da habe ich dann halt quasi angefangen, kontinuierlich mit Christian Musik zu machen und es liegt nicht an Christian, aber da habe ich quasi dann aufgegeben, Rockstar sein zu wollen. Und jetzt bin ich 50 und hab meinen ersten Plattenvertrag.
Nee. Wie cool. Nee, nein. Das ist irgendwie so ein bisschen so wie Self-Publishing Schriftsteller oder ist das ernst?
Nein, das ist es nicht. Aber es ist halt leider kein Plattenvertrag. Okay. Aber ich meine, es ist ein Podcast-Vertrag. Ich habe jetzt ein Podcast-Label.
Du hast einen Podcast-Vertrag. Warte mal, Tobi hat, ich muss Platten durchstreichen. Hat einen Podcast-Vertrag. Nee, ich schreibe einen
Plattenvertrag.
Okay.
Und zwar ist es ja so, ich mache ja seit einigen Jahren, also seit 2010, also seit 14 Jahren mache ich den Einschleifen-Podcast.
Ja.
Und das war lange Zeit einer der erfolgreichsten deutschen Privatpodcasts.
Ja.
So, ich war immer in den iTunes-Charts ganz oben drin, sogar mal auf Platz 1 von den generellen Charts.
Krass,
so. Ja. Das war ganz cool. Und dann irgendwie Spotify war ich einer der ersten, da war ich auch oft oben in den Charts. Und das ist jetzt nicht mehr so. Das hat mich lange Zeit auch gar nicht gestört, aber ich habe ja schon irgendwie immer so im Hinterkopf die Idee, falls ich mal nicht mehr dort arbeite, wo ich jetzt arbeite, wo ich irgendwie ausreichend Geld verdiene, dann wäre es total cool, wenn ich das so mache wie Freunde von mir, die vom Podcasting leben. So, und ich habe immer gedacht, so, ey, mein Einschlafen-Podcast ist so reichweitenstark. Wahrscheinlich könnte ich davon leben, wenn ich es drauf ankommen ließe.
Könnte ich mir vorstellen, ja. Ich meine,
könnte ich mir auch vorstellen, aber es wird immer unwahrscheinlicher, je weniger ich dafür tue. Also ich kann es nicht einfach so laufen lassen, weil.
Warum nicht?
Naja, die Abrufzahlen gehen runter.
Okay. Ist
nicht schlimm, aber gehen halt runter. Ich bin nicht mehr so in den Charts. Und ja, ich habe so ein Google Alert und da habe ich Einschlafen-Podcast als Suchbegriff eingegeben und immer wenn die Google-Suchmaschine eine neue Seite mit Einschlafen-Podcast findet, dann kriege ich halt eine Mail.
Ja.
Und da ging es anfangs immer um mich und seit ein paar Jahren gar nicht mehr um mich.
Also Frechheit.
Da gibt es halt 1000 andere Podcasts zum Einschlafen, die teilweise auch so heißen, zum Einschlafen oder Einschlafen mit. Es gibt ganze Labels, die teils KI-generierte Inhalte zum Einschlafen vorlesen lassen.
So. Echt?
Also,
oh Gott.
Ja,
ja, okay.
Der Markt ist halt, der wird halt geflutet. So. Und,
ja, gut, das merke ich auch, ja.
Ja, und das finde ich halt ein bisschen schade. Deswegen möchte ich gerne professioneller werden. Also noch nicht professionell im Sinne von, das ist jetzt mein Beruf, aber professioneller im Sinne von, ich mache es ordentlicher.
Wie und würdest du das, was du machst, denn ordentlicher? So, dass auch ich es ertrage, ohne wütend zu werden, weil.
Ja, vielleicht das. Ich möchte es professioneller machen, zunächst durch bessere Strukturen, also Menschen, mit denen ich drüber reden kann, wie ich zum Beispiel professioneller werden kann. Und da habe ich mir gedacht, frage ich doch mal bei so einem Podcast-Label an, ob die mich unter Vertrag nehmen sozusagen. Und das Label, was mich akzeptiert hat, nach langen Verhandlungen, ist Haus 1, also das Label
meiner
deine Frau mitgegründet hat.
Unter Vertrag nehmen heißt ja in der Regel, dass es Honorar gibt und sowas.
Ja.
Bezahlt meine Frau dich jetzt auch?
Nee.
Klingt ein bisschen so, als würde ich dafür bezahlt, ihr Mann zu sein. Ist auch ganz lustig.
Also da geht es natürlich erst dann, also um Bezahlung geht es erst dann, wenn das Label auch Geld mit mir verdient. Ne? Also das
okay, das heißt, bezahlen, du legst gerade den Grundstein dafür, den Einschlafen-Podcast vermarkten lassen zu können, wenn du denkst, exakt, dass es jetzt sinnvoll sei.
Es geht noch nicht jetzt darum, dass ab morgen, also heute Abend erscheint die Episode, in der ich das erkläre. Und es geht nicht darum, dass ab heute jetzt irgendwie Werbung im Einschlafen-Podcast geschaltet wird oder wir einen Sponsor haben.
Ja, sowieso, der Werbemarkt ist nichts mehr, worauf man sich verlassen kann, wenn man so klein ist wie wir. Das ist ein bisschen ein Problem. Bei dir ist vielleicht nochmal was anderes. Also Einschlafen ist ja, glaube ich, mehr als doppelt so groß wie Vrind.
Ja, weiß ich nicht. Das ist ja auch egal. Zumindest möchte ich halt solche Strukturen schaffen. Ich möchte mehr auf Konferenzen sein. Ne? Da Haus 1 hat So Many Voices da irgendwie gemacht. Da hätte ich eigentlich gerne sein wollen. Aber irgendwie fehlte mir der Impuls oder die Einladung oder weiß ich nicht. Und ich hoffe einfach, durch diese Strukturen, durch Cutter, durch alle dabei Haus 1 irgendwie eher da Unterstützung zu bekommen. Ich habe jetzt eine Einladung, ich bekomme immer mal Einladung, komm noch mal an diesen Podcast, komm noch mal an jeden.
Echt?
Und jetzt Cutter fragen zu können, ist das was Vernünftiges, soll ich da hin, ist schon echt hilfreich.
Ja, die das kennt sich
tatsächlich aus. Heute gerade gemacht.
Ja, das ist wirklich
weil ich den nicht kannte.
Nee, das ist wirklich, diese Idee mit dem Rebranding von Vrind, was jetzt auch irgendwie über die Feiertage lange gelegen hat, entschuldige Antonio, das ist mein Grafiker.
Heißen wir schon anders?
Nee, wir heißen noch nicht anders. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Ich komme irgendwie nicht, das war scheiße. Also Weihnachten war so scheiße, dass ich im Grunde so ähnlich, also apathisch auf dem Sofa sitzen, das trifft's nicht ganz, aber wenn ich die Wahl habe, irgendwie mich um Dinge zu kümmern, die nicht wirklich sofort dringend und existenziell sind, sitze ich tatsächlich apathisch auf dem Sofa und versuche irgendwie wieder klarzukommen. Es war alles unerfreulich.
Okay.
Und darum hat das jetzt was gelegen. Nee, aber also das war auch ich habe halt auch irgendwann gesagt, diese ganzen Dickschiffe, diese ganzen Plattformen mit ihren Exklusivproduktionen und diese Leute, die sowieso schon irgendwie berühmt sind und jetzt auch noch einen Podcast machen und darum natürlich alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen, das sehe ich und das spüre ich. Und im Grunde war das auch Kader, die gesagt hat, dann tu mal was. Also hör mal auf, hier auf so vielen einzelnen Feeds deinen Kram zu verbreiten, weil vielleicht hast du ja 50.000 Hörer, aber wenn du die durch 5 Feeds teilst, hast du halt nur 5 mal 10.000 und damit kommst du nie in die Top 100. So, das ist schon super, da jemand Kompetentes zu haben. Und ich weiß auch noch, wo die wohnt.
Ja, genau. So, und ja, mal gucken, was passiert. Also es ist jetzt ein erster Schritt und ich freue mich. Haus 1 ist halt auch ein cooles Label,
ja,
coole absolut. Leute. Und ich freue mich so und ich bin gespannt, was passiert, wenn jetzt die Werbeanbieter quasi bei Cutter die Tür einrennen, um unbedingt im Einschlafen-Podcast Werbung zu machen.
Kann durchaus sein, dass genau du jetzt für die, weiß ich, Apothekenumschau super bist. So. Kann ja sein.
Ja, und wenn die genug Geld zahlen, dann mache ich vielleicht, also es kommt natürlich auch dran, wer kommt, ne? Also für die AfD mache ich da sicher keine Werbung. Die werden aber auch bei mir nicht Werbung schalten wollen.
Wenn die genug Geld zahlen,
dann erschieße ich die.
Was ist, wenn die genug Geld zahlen?
Wie viel denn?
Ja, weiß ich nicht. Was ist dein Preis?
Was wäre mein Preis, um Werbung für die AfD zu machen?
Ja, ich überlege gerade, was würde passieren, wenn ich jetzt Werbung für die AfD machen würde? Da würden wahrscheinlich auch alle denken, dieser Hund, der hat sich die Kohle eingesteckt und jeder von uns weiß ganz genau, wie sehr er diesen Verein verachtet. Das wäre ja eigentlich total super irgendwie.
Ja, nee.
Nee.
Nee. Nicht für 10 Millionen, nicht für 100 Millionen.
Ist egal. Nicht für 10 Millionen? 10 Millionen würde ich das machen. Ja, sicher. Also falls mir jetzt irgendwie so ein
danach nehme ich keiner mehr ernst.
So ein Fascho-Unternehmer
oder russischer
Oligarch. Nee, ist mir vollkommen, das ist doch, also das kann ich rechtfertigen.
Für Putin? Würdest du für die Hamas Werbung machen? Für 10 Millionen?
Das ist interessant. Das ist eine gute Frage. Für die Hamas?
Mhm. eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, alle Juden zu töten und den jüdischen Staat zu
verhindern. Eine gute Frage. Wie hoch ist dein Preis? Ist wirklich eine gute Frage. Würde ich für 10 Millionen für die Hamas-Werbung machen? Würde ich für 10 Millionen...
Als ob die Werbung schalten würden.
Das ist in einem deutschen Podcast. Das ist aber eine interessante Moralfrage. Ne? Das ist echt eine interessante Frage. Ich meine, 10 Millionen, ja? Wenn ich jetzt 10 Millionen bekäme,
sagen wir mal netto, wieder arbeiten.
Da müsste nicht nur ich nicht mehr arbeiten, da müsste ich nicht mehr arbeiten, meine Kinder nicht mehr arbeiten, meine Kindeskinder nicht mehr arbeiten.
Ja.
Also das wäre, das ist schon, also ist die Frage, also wie weit reicht deine Moral?
Allerdings würden deine Kinder dich hassen.
Glaube ich nicht.
Weil du denen
die 5 Millionen
gibst.
Das ist dann auch so, ja, mein Vater war ein Nazi-Funktionär, dieser miese Drecksau. Ja, aber in dem Haus, das er dir vererbt hat, wohnst du trotzdem, ne?
Das stimmt. Das ist,
aber die Frage ist ja wirklich, wie viel muss man dir wirklich auf den Tisch legen, damit du zumindest für 30 Sekunden Pre-Roll-Ad im Podcast, damit du zumindest für diese 30 Sekunden jegliche Moral fallen lässt?
Also sogar Werbung für die CDU oder so.
Ja, gut, da hätte ich überhaupt kein Problem mit.
Ich wollte nur eben Bashing betreiben.
Nee, also so.
Ich habe letztens gedacht, ich hätte weniger Probleme, Werbung für die CDU zu machen als für die SPD.
Da bin ich völlig schmerzfrei. Also da, weißt du, das ist ja auch, also die würden halt hier keine Werbung machen, weil man macht ja nur Werbung in einem angenehmen publizistischen Umfeld. Und klar könnt ihr hier Pre-Roll-Werbung haben, aber wenn wir dann hinten die Schlagzeilen vorlesen, da schenke ich euch richtig einen ein, Freunde. Also das, ne? Von daher, so eine Frage stellt sich gar nicht. Aber was ist, wenn es wirklich böse wird? Wenn wirklich jemand Böses kommt? Interessante Frage.
Nein.
Ich wirst sie nur beantworten können, wenn es soweit ist.
Wenn es soweit ist, ja. Und ich glaube nicht, dass irgendwas kommt. Also
von den Russen oder von der Hamas,
meinst du? Die fragen doch gar nicht erst bei Katar nach.
Aber das mit der Werbung ist halt echt ein Problem. Also der Werbemarkt ist echt ordentlich zusammengebrochen letztes und vorletztes Jahr. Sodass man als kleiner Podcast mit Werbung kaum noch ordentlich verdienen kann. Also das ist,
Aber es geht ja auch ums Wachsen. Es geht ja auch darum, dass ich über Haus 1 rede, Haus 1 spricht über mich. Ich bin damit auf der Webseite vertreten, deren Webseite ist bei mir mit verlinkt. Und darum geht es ja auch, ne? Dass wir uns gegenseitig Aufmerksamkeit zuspielen. Und das ist ja schon Werbung sozusagen. Ja,
stimmt. Ich wünsche viel Erfolg.
Dankeschön. Endlich Plattenvertrag.
Endlich ein Plattenvertrag.
Das ist zumindest die Story, die ich draus mache.
Ja, dann gehe ich mit Vrindt einfach auch unter Kadas Dach. Dann habe ich auch einen Plattenvertrag.
Ja.
Und ich kann nicht mal Bass spielen.
Ja. Das kann ich auch nicht. Also ein bisschen. Aber ach, ich krieg dann immer. Es gibt einen Song, den ich gerne spielen können würde. Das ist Dean Town von Wolfpack. Mhm. Joe Dart spielt den und das ist halt eigentlich nur ein Bass-Solo und ich lieb das, weil da hat mich die Nele Heise, auch Podcasterin, die hatte den mal auf Facebook geteilt. Das war also schon zu einem Zeitpunkt, als es Facebook noch gab und als ich noch auf Facebook war. Und da habe ich da dieses Video gesehen, wie Wolfpack Dean Town, ich glaube, in Dublin spielt. Musst du irgendwann mal googeln oder ich schicke dir einen Link für die Shownotes. Dean Town live in Dublin. Und da singt halt das ganze Publikum das Bass-Solo mit. Und
so ein bisschen wie bei wenn mal wieder Fußball ist und alle machen so?
Ja, nur ein kompliziert. Also es fängt einfach an, immer schön mit Achteln irgendwie und denkst irgendwie, es passiert nichts und dann kommt und das ganze Publikum macht das halt mit und das hat mich so geflasht, seitdem bin ich Wolfpack-Fan und seitdem möchte ich das spielen können und ich übe das jetzt seit 10 Jahren und ich kann es immer noch nicht.
Das Publikum kann das besser als
du? So ein schlechter Bassist bin. Auf der Stimme, also singen kann ich es auch,
okay,
aber spielen halt nicht.
Ich dachte, Bass spielen wäre so einfach, darum machen wir uns doch immer so lustig.
Ja, eben. Ja. Naja, also wenn man nur den Anfang von Dean Town spielt, also die Achtel, dann ist es einfach, das kann ich. Aber
ja, dann musst du das in deine Performance irgendwie so einbauen. Also nur die Achtel spielen und dann kurz bevor es losgeht, grinsend abwinken, so als wüssten sowieso alle Bescheid, worum es hier geht.
Oder komm, wie singen das denn alle zusammen?
Ja, genau. So halt. Und alle denken, der Tobi, der ist so krass. Ja,
geil.
Da muss Wolfman,
nee, der kann
Wolf, egal.
Wolfpack.
Wolfpack, da müssen die sich warm anziehen.
Joe Dart.
Apropos Dart, ich habe in der Wochendämmerung gehört, dass du Dart geguckt hast.
Ich habe Dart geguckt, das war total, ich fand das richtig spannend. Echt? Das ist mir noch nie passiert, sowas.
Das ist der einzige Anlass im ganzen Jahr, wo ich unseren Fernsehreceiver einschalte. Wir haben noch eine Satellitenschüssel am Haus. Die tut aber ein Jahr lang nichts und immer im Dezember schließe ich dann den Receiver wieder an. Das Kabel ist längst rausgerutscht und das muss dann immer erstmal irgendwie hochfahren und so. Weil der Sender, auf dem das läuft, das ist also ein Privatsender, den kriegst du halt, ach, ich glaube bei Join oder so kann man das gucken, aber jetzt habe ich halt nicht so. Ja,
dann mache
ich
halt irgendwie so Sport 1
oder Sport wie das 1, heißt. Genau. Ja. Und dann gucke ich halt einmal im Jahr Linearfernsehen über den Receiver. Ansonsten gucke ich halt nur noch Mediatheken und so. Streaming. Und guck dann Dart-WM. Ich finde das jedes Jahr gut. Also Phil Taylor war noch großartig und
ja,
und
jetzt Feld, so tief bin ich nicht drin, dass ich jetzt hier die Namen
Name-Dropping mache. Only one Phil Taylor.
Was ich halt, ich habe mich für Darts nie interessiert und wir saßen da halt so und dann habe ich halt mal gefragt, wie geht das eigentlich? Und hat Schwiegervater mir erklärt, wie es geht. Und als ich dann kapiert hatte, dachte ich, oh ja, dann gucke ich mir das jetzt auch mal an. Und dann gab es ja dieses, was war das Viertelfinale, war das, glaube ich, mit diesem, hast du gesehen dieses Jahr?
Die ja.
WM, ich meine, es wäre das Viertelfinale gewesen mit diesem völlig krassen Showdown zwischen dem Weltmeister und diesem anderen Typen. Siehst du, ich weiß schon nicht mehr, wie die hießen. Ich weiß es nicht mehr, also, aber die haben halt wirklich, ich glaube, die haben acht, wie heißt das? Es gibt Legs und Sets, ne? Mhm. Ich glaube, die haben acht Sets gespielt oder sowas und dann hat der Nicht-Favorit auf den letzten Meter gewonnen. Aber also das fand ich total spannend. Also wirklich.
Aber also
ich weiß nicht mehr, siehst du, so wichtig
ist mir dann so
passiv Sport halt
auch. Weltmeister war, glaube ich, Chris Dobie.
Nee, Dobie war der Herausforderer, ne? Dobie war heute, glaube ich, der.
Kevin Price, also. Ja,
aber egal.
Die große Überraschung ist halt Luke Littler. Der hat letztes Jahr zum ersten Mal WM mitgespielt. Da war er
Hitler?
Luke the Nuke. Also wenn ich Littler mit Nachnamen heißen würde, würde ich auch keinen Kriegsbegriff als Spitznamen nehmen. Die haben ja alle so Spitznamen. Mhm. Und Nuke, also Atombombe, würde ich als Littler, hätte ich vielleicht Fiddler genommen oder so, ich weiß es nicht. So, aber Luke Littler ist, glaube ich, kein Hitler. Also der sieht total, der ist halt 60. Ist
egal, die Sendung heißt jetzt trotzdem so.
Luke Hitler? Mhm. Ich dachte, das ist eins von den Dingen, die du rausschneidest. Luke the Fiddler Littler, der
Luke the
letztes Fiddler Jahr überraschend ist letztes Jahr ins Finale gekommen und alle dachten, was zum Teufel macht dieser Bubi im Finale? Ja, und dieses Jahr hat er halt einfach gewonnen und ist nicht nur ins Finale gekommen, sondern hat Michael van Gerwen, halt einen der absolut besten Dartspieler aller Zeiten, mit 7-3 weggefegt. Also wirklich erniedrigt. Und normalerweise ist Michael van Gerwen einer, der erniedrigt immer seine Gegner, so komplett humorlos.
Mann, ey, jetzt will ich aber doch wissen, wie die hießen, die da gegeneinander gespielt haben. Kann man das noch irgendwo nachgucken? Darts-WM.
Also die Viertelfinale waren Chris Dobie gegen Gervin Price, Michael van Gerwen.
Ja, genau.
Gegen Ritz.
Warte mal, Dobie oder Price? Dobie Price meine ich, das Spiel Dobie Price. Aber wer von denen war denn jetzt?
Dobie war doch letztes Jahr. Ach nee, Callan Ritz war letztes Jahr Weltmeister.
Nee,
ja. Wer war denn letztes Jahr Weltmeister?
Ich weiß auch nicht, ob er letztes Jahr Weltmeister war. Einer dieser Moderatoren hat gesagt, er war schon Weltmeister gewesen, bla bla bla. Was ist denn das hier?
Ja, Littler? Also gewesen sind ja schon viele. Früher war immer Phil Taylor Weltmeister. Humphries war letztes Jahr Weltmeister.
Ja, aber das war Dobie gegen Dingens. Und der eine von denen, der war mir super unsympathisch. Und das war der, von dem eigentlich auszugehen war, dass er gewinnt. Ich weiß leider nicht mehr, welcher war. Und der eine
war nicht der mit den Haaren. Also Peter Wright ist der mit dem.
Ey, das ist ich weiß es nicht. Ich google das jetzt auch nicht nebenbei, weil das ist Quark. Jedenfalls war der Typ, der dann irgendwie der eigentlich Favorit gewesen wäre. Immer wenn er sich gefreut hat, ist der aggro geworden und ich hasse nichts mehr als so dieses Schimpansengehabe oder was das ist, oder Orang-Utan-Gehabe. So, wenn er da rumgebrüllt
und
Müskelchen gemacht hat und sowas. Und der war mir von der ersten Sekunde an, war der mir total unsympathisch. Ich hab gedacht, hoffentlich verliert dieses Arschgesicht. Was er dann noch hat. Aber nach einem echt spannenden Match. Fand ich wirklich angenehm und spannend. Aber du wirst mich jetzt nicht dazu kriegen, dass ich irgendwie hier mit dir das Darts-Fachsimpeln anfange. Genauso wenig, wie ich mit dir das Fußball-Fachsimpeln anfange.
Nein, auch wenn
ich
Fußball das auch nur, also Darts guckt man einmal im Jahr. Die ganzen komischen PDC-Turniere, für diese Überwerbung. Ich war einmal live in der Halle
haben sie in Wilhelmsburg, also in Hamburg, in Halle irgend so ein Pseudoturnier. Ich weiß nicht mal, ob es um was ging, aber da waren halt so ein paar von denen, die halt eben auch bei den Weltmeisterschaften in London immer sind, waren dann da. Und das habe ich mir einmal angetan, aber es ist halt fürchterlich, in so einer riesigen Halle zu sein.
Ja, was, da ist ja auch so ein riesiger
Demi
die ganze Zeit.
Ja.
Also das war ja, also ich war völlig fasziniert, wie die sich alle verkleidet hatten und das durchgehend irgendwie Gegröle. Wahnsinn, wie man sich da überhaupt konzentrieren kann auf so ein Spiel. Irre. Ja, und was die echt mal dringend, wo die dringend nochmal ran müssen, ist die Inszenierung fürs Fernsehen. Das, also ne, klar, wenn du da unten im Saal sitzt und dann sind da irgendwie so diese 6 Cheerleader, die da oben so rumhüpfen und so, das sieht bestimmt einigermaßen okay aus, aber dadurch, dass die Kameras ja von oben im Wesentlichen drauf geguckt haben, schräg oben und so schräg hinten und so, sah das halt so ein bisschen so aus, als hättest du, als hätten sie Backstage gefilmt. Ich hab die ganze Zeit gedacht, warum sieht das da eigentlich so ärmlich aus alles?
Das fand ich eigentlich gar nicht.
Echt nicht, das ist mir total aufgefallen, ja. Ja, aber nee, aber ja, doch, Darts habe ich geguckt. Und Vierschanzentournee habe ich geguckt. Und der Sven Hannawald, der hatte immer so eine Wollmütze auf von Manna. Und ich will unbedingt, also falls das hier jetzt irgendwer hört, vor allen Dingen Österreich wahrscheinlich, ist das sinnvoll.
Du möchtest eine Manna-Wollmütze.
Ich möchte eine Manna-Wollmütze haben. Dass die war, weißt du, so dieses auch dieses rosa, ne? Diese rosa Verpackung.
Ich stelle mir gerade vor, wie morgen deine Packstation mit 700 Manna-Wollmützen.
Nee, die gibt's nicht. Ich hab mich tot gegoogelt. Ich habe keine Manna-Wollmützen gefunden.
Basecap, arbeitet ja, doch bestimmt einer bei Manna, der kann dich damit irgendwie versorgen.
Ich trage halt keine Basecaps und nix, aber so eine Wollmütze, eine Manna-Wollmütze, das fand ich unbedingt. Ja, ich schreibe das mal in die Shownotes.
Quatsch. Ich habe so einen großen Kopf, mir sind solche Mützen dann meistens zu klein.
Nö, das geht schon. So groß ist mein, witzigerweise ist mein Kopf gar nicht so groß. Was ist das?
Und wenn das ist, witzigerweise ist dein Kopf nicht so groß.
Ja, man würde ja eigentlich erwarten, dass ich so einen riesigen Quadratschädel habe. Habe ich gar nicht.
Weil du so schlau bist.
Weil ich so schlank bin.
Ach ja, nee, da, also, weiß nicht. Skifliegen, Skispringen.
Skispringen war das. Skifliegen ist dann nochmal was anderes, habe ich dann auch gelernt. Ja. Und selbst beim Skispringen war es dann so, nachdem mir dann einmal erklärt wurde, warum da diese drei Linien auf dem Boden sind und so, dass ich einigermaßen, also mitfiebern ist bestimmt jetzt übertrieben, aber dass ich irgendwie so ein bisschen bei der Stange geblieben bin und gedacht habe, ah, der Absprung war nicht so gut, ne, der liegt zu schief und so, das war dann auch hinreichend interessant für so einen Fernsehnachmittag bei Tee und Keksen.
Ja, nee, Skispringen ist nicht so meins. Also da fehlt mir der schnellere Abtausch, Schlagabtausch sozusagen. Ne? Also du springst halt einmal, das war es das Quali, und dann springst du nochmal. Aber es gibt ja nicht irgendwie, oh, jetzt hat er das gemacht, jetzt mache ich mal dies. Ne? Beim Dart ist es ja, da kann man ja mal gucken, was der andere gerade macht und kann dann seinen eigenen Aufwand entsprechend einteilen.
Ja, ich finde auch beim Skispringen, und das wird auch mein Problem bleiben, auch wenn ich das mit den Linien verstanden habe jetzt, ist halt auch, das ist halt, der Wettkampf ist halt so asynchron.
Ja.
Und da komme ich nicht mit zurecht. Also ich brauche immer zwei, die irgendwas gegeneinander machen wenigstens oder meinetwegen auch miteinander. Aber die irgendwie, aber so, jetzt ist der Erste dran, dann ist der Zweite dran. Und der eine springt weiter als der andere und daraus kann ich keinerlei Spannungsmomente ziehen.
Mhm. Ja, das ist jetzt beim Dart übrigens auch vorbei. Also Luke Litter wird einfach die nächsten 20 Jahre die Weltmeisterschaft gewinnen.
Ja, weiß ich nicht. Gab's da nicht noch irgendwie, da gab's doch auch noch irgendwie so einen Jungspund, der nie übt, aber jedes Mal bis ins Viertelfinale kommt oder ins Achtel oder irgendwie sowas. Da gab's doch irgendwie so einen.
Wüsste ich jetzt nicht.
Der in irgendwie einem Interview gesagt, nö, das ist völlig in Ordnung. Ich verdiene hier $50,000 im Jahr.
Macht dafür nichts.
Ich übe nicht. Ich komme einfach und dann ist auch gut. Das ist eigentlich eine ganz geile Einstellung. Irgendwie so, ich bin die ganze Zeit in Kneipe rum. Und gehe ab und zu auf so Turniere und hab dann irgendwie, ich glaube, jetzt sogar 100.000 gesagt oder sowas. Ne, 100.000 waren es, genau.
Die Preisgelder sind ganz gut.
Ja, also für
100.000 würde ich das auch machen. Kriegst du fürs Halbfinale.
Ja, gut, aber wenn du mehrere so Turniere spielst und was weiß ich was und noch ein bisschen Werbung vielleicht auf dir draufkleben hast, kommst du übers Jahr dann auch auf deine 100.000.
Ja.
Und das wäre schon, finde ich, einen total interessanten Lebenswandel, so. Bist du entweder zu Hause oder in der Kneipe oder auf dem Turnier? Und es mangelt dir an nichts. Und was ich bei Darts auch wirklich, wirklich lustig fand, die sahen alle so ein bisschen aus wie ich. Was macht das
Ganze? Nur der Deutsche nicht hier. Wie heißt der Pikachu? Der ist halt so ein Spittel, also ja, so ein Pietreczko heißt der, Ricardo Pietreczko. Der ist halt echt dünn. Ja, also wirklich so Ärmchen.
Stimmt. Aber sonst fand ich das so ganz sympathisch. So, ja, nehmen wir noch ein Bier, ne? Und kommt noch eine Frikadelle dazu. Komm. Ja, genau. Und auch eine Breze und zwei Mettbrötchen. Und das finde ich nett. Sympathischer Sport.
Mettbrötchen.
Geil. Mm. Mettbrötchen.
Maurer Marmelade.
Ich habe ja jetzt irgendwie so eine neue Schwäche für vegane Cordon Bleu entwickelt. Ich weiß auch nicht, was mit mir nicht stimmt.
Veganes Cordon Bleu. Ja. Klingt so, als könnte man das gut machen. Also da braucht man halt drei verschiedene Konsistenzen und am Ende schmeckt alles salzig.
Jetzt, wo du es sagst. Aber ja. Immerhin ist es nicht aus Tofu, sonst wird es salzig-muffig schmecken. Und jetzt kommen die Kommentare. Ja, aber es ist nicht jeder Tofu schmeckt gut. Ich weiß das, Treiber-Tofu schmeckt sehr gut.
Ist eh alles Tofu. Nee, ist eher das Hähnchen. Außer Chicken Nuggets, die sind Tofu. So war das. Ja.
Mir fällt jetzt auch nichts Großartiges mehr ein. Wie gesagt,
ich Weihnachten war sehr unerfreulich. Hast du einen Neujahrsvorsatz?
Was?
Ich habe einen Neujahrsvorsatz. Also ich hab mir eine Challenge überlegt.
Nein, das geht ja schief.
Ich habe eine E-Mail bekommen.
Ich habe eine Arthrose, die ich dieses Jahr bekämpfen muss. Die
ist auch challenging. Ja. Nee, ich meine was anderes. Ich habe eine E-Mail bekommen vom Hörer, der meint, hey, du machst doch immer Fotos und auch so analog und so. Ich könnte dir meine mal ausleihen zum Ausprobieren für ein paar Wochen. Er hätte eine Fuji 645 und sei da großer Fan von. Fuji. Es gibt verschiedene Fuji 645. Es gibt die GA 645. Ja. Die ist eine Point-and-Shoot, also eine Autofokus, Mittelformatkamera. Und tatsächlich äußerst interessant, aber ich habe ganz tapfer Nein gesagt, weil ich habe schon genügend Kameras, die ich nicht benutze.
Wenn du zwei Wochen gehabt hättest, hättest du noch eine gekauft.
Ja, wahrscheinlich.
Mhm. Sehr gut erhalten, 1.500 Euro. Oh, ja.
Ja. So, es gibt auch die GS 545, aber die hat dann keinen Autofokus.
Und das ist eine 6x45 negativ oder was?
Ja, ja, das ist cool. Rollfilm, ja. Also 120er.
Ist ja ganz cool dann irgendwie als Point and Shoot.
Du hast doch eine Mamiya 645.
Ja, ja, eben darum sagst du Mamiya.
Das gleiche Format, genau. Ja. Aber halt in echt kompakt, das ist halt
wirklich kleine. Das ist ja ein interessantes Teil, ja.
Naja, so, und habe ich also ganz tapfer abgesagt. Also vielen Dank nochmal, falls du hier zuhörst. Ich weiß gar nicht, ob einschlafen oder rede ich jetzt gleich oder was. Egal. So, und habe dann gedacht, ich habe wirklich zu viele Kameras, die ich benutze. Und habe mir überlegt, was kann ich mir denn mal vornehmen, was ich dann auch wirklich durchziehe. Und dann habe ich mir überlegt, ich möchte etwas mit meiner Hasselblad machen. Ich habe eine Hasselblad-Kamera, 503 CW, auch relativ modern, habe ich vom Arbeitskollegen abgekauft. Der hat sie geerbt von seinem Vater und wollte sie nicht einfach auf eBay verscherbeln, sondern wollte sie in guten Händen wissen. Und dann war ich so lieb und habe sie ihm abgekauft. So, das ist eine sehr, sehr feine,
so ein bisschen wie mit meiner Vespa.
Ich habe auch 90er Jahre Hasselblad, aber ich benutze die viel zu selten. So, und die macht halt 6x6 Zentimeter. Mhm. Und da habe ich gedacht, ich könnte ja, ich habe zwei Magazine, also kann man hinten das Magazin machen bei der Kamera. Und dann nehme ich ein Magazin, wo ich pro Monat genau einen Film rein tue und genau einen Film vollschieße. So, dann habe ich, wenn ich noch was anderes fotografieren will, habe ich das andere Magazin, aber das ist so die Challenge für das Jahr. Und das sind dann ja 12 Filme. Und die Hasselblad in 6x6 kann halt 12 Aufnahmen auf so einen Film machen. Das heißt, ich habe 12x12 Bilder. Und da habe ich mir gedacht, von den Filmen nehme ich genau 4. Und mache sie in eine Collage, 2x2 sozusagen. Mhm. Und das Ergebnis sind also 12x12 Zentimeter Bilder.
Aus jeweils 4. Nee, doch.
Aus jeweils 4 Bildern.
Ja.
12 Monate, 12
also Filme. Also Fotokalender.
12 Aufnahmen. Ja, es könnte ein Kalender werden, Monatskalender, genau. Ja, für das nächste Jahr dann. So, und das ist meine Challenge. Und ich habe dann mal irgendwie im Happy Shooting Slack und im Firmen-Slack gefragt, hier, wer hat noch das Problem, eine Hasselblad zu Hause zu haben, die er nicht benutzt? Und da hiermit ist auch die Einladung an die Hörerschaft raus. Es muss ja keine Hasselblad sein, aber wenn es irgendwas ist, wo ihr quadratische Bilder rausbekommt, zur Not per Crop oder so,
ich glaube, die Kreativität kommt von einer Einschränkung. Also ich kann halt nur 12 Bilder machen und 4 davon müssen halt in die Auswahl. So. Das finde ich spannend. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ich habe jetzt den ersten Film drin. Ich habe mich für Farbfilme entschieden, weil ich zu viele Farbfilme irgendwann mal gekauft habe im Rollfilm.
Ja.
Ja, ich habe irgendwie noch ganz viel Ekta 100 und auch Fuji. Wie heißt der? Provia oder so. 100. So. Und die muss ich jetzt alle mal vollknipsen.
Ich nenne es die Tobi Challenge.
Die 12 mal 12 mal 12 mal 12 mal 12 Challenge kannst du sie nennen.
Ja, nein.
Mir fehlen noch sieben weitere 12. Oh, ja. Dann könnte ich die 12 hoch 12 Challenge nennen.
Mhm. Ich soll es nicht auszahlen. Aber wie du Freundschaftspreis sagst, ich habe
Habe
ich schon erzählt, okay.
Ja.
Ja, Entschuldigung.
Also zumindest wusste ich es schon. Vielleicht hast du mir privat erzählt.
Ja, kann sein. Jedenfalls hat sich ein Hörer gemeldet, der meine Vespa PX kaufen will. Nachdem sie aus der Werkstatt zurück ist, also nachdem sie repariert ist.
Über den Winter eingelagert war.
Ne? Genau. Und das zu einem, wie ich finde, Spottpreis. Aber das ist okay, weil der las sich so, der Kollege, als würde ihm so ein Ding wirklich am Herzen liegen. Und falls er sie dann doch für 1.000er mehr verkauft hinterher, ja, hey, auch okay, was soll's denn? Ja. Aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass ich genau das schon mal gesagt.
Kann sein. Hast du einen von den neuen Dartern gesehen eigentlich? Bei der
einen was gesehen?
Ich denke, du kennst dich jetzt aus mit Dart.
Nein, ich kenne mich nicht aus mit Dart.
Also das Ziel ist ja, 501 Punkt genau runterzuspielen.
Ja, und den letzten mit einem Double.
Den letzten mit einem Double. Und es ist möglich, das mit 3 Aufnahmen zu machen. Also eine Aufnahme ist ja 3 Pfeile.
Mhm.
Und du kannst halt 180 werfen, also 360 Punkte mit den ersten 6 Pfeilen sozusagen. Und dann die restlichen 141 Punkte kannst du dann halt irgendwie mit einer Triple 20, ich weiß gar nicht, mit Triple 17 und irgendwas Doppel 12 oder ich hab's gerade nicht im Kopf.
Aber es geht.
So, es geht. Also es ist rechnerisch möglich, mit 9 Pfeilen die 501 auszuchecken. Ich glaube, es gibt sogar 2, 3 verschiedene Wege. Ich weiß aber nicht genau. So, das ist halt immer das große Hallo. Ne? Deswegen wird eine kleine 9 eingeblendet, wenn einer eine Aufnahme mit oder einen Lag mit 180 anfängt. Mhm. So, und das ist halt eher selten, dass das mal bei einer WM passiert. Dieses Jahr ist es 2-mal passiert. sind aber beide dann, also beide Spieler, die einen neuen Data geworfen haben, sind ausgeschieden. Richtig groß war 2023 beim Finale Smith gegen Van Gerven. Da gab es einen neuen Data im Finale. Das war mega. Das kann man sich auf YouTube angucken. Da flippt die Halle halt komplett aus und die Reporter flippen komplett aus. Das ist so wie, ich habe das Golden Goal geschossen und muss man trotzdem noch weitermachen.
Was ich übrigens total interessant fand, also bemerkenswert fand, ist, dass die deutschsprachigen Reporter und Reporterinnen besseres Englisch gesprochen haben, also auf irgendeinem Rumpelsender auf dem Satellitenfernsehen bei einer Darts-WM besseres Englisch gesprochen haben als wahrscheinlich die alle oder mindestens die meisten öffentlich-rechtlichen Sportreporter, die ich dann mal irgendwie englisch sprechende Menschen am Spielfeldrand ab interviewen sehen. Das fand ich schon ganz, ganz interessant.
Ja, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber diese blonde Moderatorin, die ist auch schon seit vielen Jahren dabei und die spricht wirklich exzellentes Englisch.
Ja, und so ein Typ war auch noch dabei.
Ja, der Typ ist ein ehemaliger deutscher Darter.
Oh ja.
Wie heißt er? Max Hopp, glaube ich. Der macht das immer.
Nee, da war doch auch noch ein Typ. Der ehemalige deutsche Data war ja auch so ein Dicker, oder?
Nein, der ist nicht dick.
Okay, dann habe ich mich irgendwie vertan. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht so genau hingeguckt. Ich habe nur dieses eine Spiel, fand ich wirklich sehr schön. Ja.
Ja.
Kommen wir zu Nachrichten, ne?
Medienbericht. Deutschland setzt sich für Lockerung von Syrien-Sanktionen ein.
Hm.
Ja, das ist spannend. Also es ist wirklich spannend, was da gerade in Syrien passiert. Es gibt halt alles so viel Hoffnung.
Aber die Hoffnung ruht halt auf islamistischen Terroristen. Das ist halt so ein bisschen bizarr an dieser.
Aber haben die nicht jetzt sogar, ich habe in der Wochendämmerung letzte Woche hattet ihr erwähnt, dass die jetzt schon irgendwie nach Gesprächen mit Israel suchen?
Und ja, die bemühen sich, aber die Frage ist halt, die.
Tun sie es denn wirklich? Also schaffen sie es quasi auch in der Bevölkerung?
Ich glaube, das glaube ich schon. Also ich, das ja. könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die syrische Bevölkerung einfach die Schnauze gestrichen voll hat von allem, was irgendwie autokratisch, diktatorisch und sonst wie ist. Und das ist Islamismus.
Da sind wir wieder bei der Hamas. Wie würde die Hamas es denn hinkriegen, dass die palästinensische Bevölkerung jetzt nicht Israel hasst?
Das die Frage verstehe ich nicht.
Sau schwierig. Also
naja, ach so,
Israel
ach so,
hat ja noch nie Frieden.
Aber das ist ja, na, das ist aber nochmal, das ist ja ganz anders gelagert. Also Hamas, Israel, also Palästinenser, Israel, das ist ja 80 Jahre alt. Das Ding da in Syrien, also diese islamistische Terrorgruppe, die da übernommen hat, die sind ja relativ jung. Das ist ja relativ neues Teil. Und die haben ja auch nicht irgendwie jahrzehntelang die Bevölkerung versucht zu indoktrinieren und das auch gut geschafft, zusammen mit allen möglichen anderen Organisationen. Nichtsdestotrotz, das ist halt eine islamistische Terrorgruppe gewesen. Ich glaube den Leuten, die da gerade öffentlich werden von diesem Verein, das kaufe ich denen tatsächlich ab, dass die ernsthaft daran interessiert sind, da für Veränderung zu sorgen, da vielleicht für irgendeine seltsame Art von Demokratie sorgen zu wollen oder sowas. Was ich mich halt die ganze Zeit frage, ist, sind die, ich sag mal, progressiven Kräfte innerhalb dieser islamistischen Gruppierung, sind die zahlreich genug, sind die stark genug, um sich auch durchzusetzen? Oder kommt dann irgendwann der nächste bärtige Schwachmat um die Ecke und fordert Scharia für alle und erstmal müssen die Frauen unterdrückt werden? Das ist halt so, weißt du, ich glaube denen das durchaus. Also diesen Chefs da, ich meine, immerhin, als Annalena Baerbock jetzt da war, unsere Außenministerin, hat war das der Außenminister oder was, der neue Chef da, ja, sogar noch versucht, ihr die Hand zu schütteln am Ende.
Und sie hat stattdessen die Merkel-Geste gemacht.
Nee, sie hat's halt nicht mehr mitgekriegt, also weil sie auch vermutlich nicht mehr damit gerechnet hat. Also weil zur Begrüßung hat er ihr nicht die Hand geschüttelt, was ja in dieser religiösen Tradition irgendwie normal ist,
ja.
Dass Frauen Männern die Hand nicht schütteln dürfen. Ja, brauche ich jetzt nicht drüber anzufangen, was ich davon halte. Nee. Aber hinterher, also als das alles vorbei war, war sie schon im Gehen, also ich habe das nur gelesen, muss ich ehrlich zugeben, war sie schon irgendwie im Gehen und er hat nochmal die Hand hingestreckt, aber es hat nicht mehr gereicht. Hm. Und das, also ich finde das schon glaubwürdig, aber die Frage ist halt wirklich, was ist denn da so in der zweiten Reihe los? Und wie kann es irgendwie so ein Islamisten-Honk, wie kann er es verknusen, wenn er jetzt irgendwie 15 Jahre lang so eine vollkommen bescheuerte Ideologie in den Kopf gehämmert gekriegt hat und der Typ, der gehämmert hat, sagt jetzt, ja, das ist eigentlich Schwachsinn, was ich dir hier erzählt habe, wir machen jetzt mal hier Republik. Ich weiß nicht, ja. Spannend ist es.
Ja.
Leider Gottes auf Kosten der Menschen da unten.
Ja, klar.
Konzentration auf wichtigste Anklagepunkte. Landgericht will Wirecard-Prozess beschleunigen.
Der läuft noch? Ich dachte, der wäre so ähnlich wie Cum-Ex oder ja, irgendwie passiert ja. halt eh nichts.
Passiert eh nichts, aber alle Politiker, aber
jetzt,
die irgendwie.
Jetzt passiert schneller nichts, okay.
Schnell stehen, ja.
Rede auf CSU-Tagung. Luxemburgs Ministerpräsident Frieden. Heißt der so? Achso, Luxemburgs.
Heißt der? Hä? Luxemburgs Ministerpräsident Frieden. Luxemburgs, heißt der so? Warte mal, Luxemburgs Ministerpräsident
Frieden. Heißt wohl so.
Lügefrieden heißt der.
Geil.
Kann passieren.
Aber ich bin so ignorant. Ich meine, wir haben eine Grenze nach Luxemburg.
Ja, aber guck mal, wie weit weg die ist. Also.
Ne? Ich fange nochmal von vorne an. Rede auf.
Ich komm nochmal rein.
Rede auf CSU-Tagung. Luxemburgs Ministerpräsident Frieden. Stabilität in Deutschland ist im Interesse Europas.
Ja, und gerade der CSU muss das regelmäßig gesagt werden.
Leider. Aber was meint er damit?
Weiß ich nicht.
Irgendwie Lehren aus der Instabilität der Ampelkoalition ziehen.
Ernsthaft? Das meint er?
Der luxemburgische Ministerpräsident warnt zudem vor Koalition mit Rechtsextremen. Naja.
Ja, nee, davon sind wir noch ein paar Jahre entfernt.
Das aber eben auch die Österreicher noch, bestimmt auch.
Nö, also ich glaube nicht, dass sie gedacht haben, dass sie davon ein paar Jahre rein. Also die müssen sich schon länger fürchten, denke ich. Österreich. FPÖ-Chef Kickel will in Gespräche mit ÖVP gehen. Hm. Gucken wir mal, was die ÖVP sagt wahrscheinlich.
Meinst du, das würde soweit überhaupt kommen, wenn die ÖVP nicht irgendwie dem Van der Bellen signalisiert hätte, also dem Präsidenten signalisiert hätte, dass sie auch dazu bereit wären, unter bestimmten Umständen Kickel zum Bürgermeister zu wählen? Bundeskanzler.
Gute Frage, ja, kann gut sein, dass da. Ja, also konservativen Vertrauen. Also das ist. Oh Gott. Jahrestag. Frankreichs Präsident Macron gedenkt der Opfer des islamistischen Angriffs auf Charlie Hebdo 2015.
Das ist schon 10 Jahre her.
Das habe ich heute auch gedacht. Das fühlt sich an wie neulich.
Ja, vielleicht 2 Jahre her oder so. Aber nee, es sind 10. Krass.
Und es hat sich nicht viel gebessert, ne?
Ist das so? Also wenn heute eine Mohammed-Karikatur in so einer Zeitschrift erscheinen würde, wird es dann wieder so einen Anschlag geben?
Das ist halt die Frage. Also das war ja wirklich exzessiv, was da passiert ist. Aber hast du das Gefühl, dass man irgendwie heute 10 Jahre danach über einen Islam die gleichen Witze machen kann wie über das Christentum?
Weiß ich nicht.
Also
es ist sicherlich mehr sagbar geworden. Also großer Erfolg der Rechten in die falsche Richtung.
Sozusagen. Genau die falsche Richtung. Also ich will, wenn, dann will ich mich darüber lustig machen können.
Ja.
Aber nicht, also klar, es ist mehr sagbar geworden. So gesehen ist es sogar noch schlechter geworden. So gesehen ist das einer der Bausteine, die dazu geführt haben und mit Sicherheit auch weiterhin dazu führen, dass Menschen, die aussehen wie Moslems, oder wie unsere woken Freunde sagen, muslimisch gelesen werden. Gelesen? Was? Die werden für Muslime gehalten. Wie wär's damit? Aber gut. Also
die. Was ist falsch angelegt? Ja, gut.
Die scheinen ja.
Es gibt schon ein Wort dafür, man muss sich kein neues ausdenken, das hast du recht.
Ja, nein, das ist einfach eine falsche Übersetzung aus dem Amerikanischen oder aus dem Englischen.
Ach stimmt, da sagt man das.
Ja, genau. Das ist mal wieder so typisch, dass irgendwie, das ist so ein.
Das ist wirklich woke. Das ist so woke, dass sogar ich mich drüber lustig machen würde. Also mein Sohn macht das gerade sehr viel. Der spricht halt sehr, sehr viel Englisch mit seinen Freunden. Also eigentlich mit allen seinen Freunden spricht er, also außerhalb der Schule spricht er eigentlich immer Englisch. Mhm. Und der sagt dann nicht aus irgendeinem Grund, sondern für irgendeinen Grund. Weil er es einfach nicht weiß, wie es auf Deutsch geht.
Ja. Nee, aber das ist so ein typischer Dings, dass da kann man, wenn ich lang genug drüber nachdenke, könnte ich eine ganze Liste wahrscheinlich schreiben von Worten, die im Englischen irgendwie benutzt werden und dann eingedeutscht werden von irgendwie Leuten, die intellektuell auf einem hinreichend hohen Niveau sind, das auch zu verstehen und auch in ihre Alltagssprache zu integrieren. So könnte ich mit den Leuten, mit denen ich hier täglich umgehe, könnte ich überhaupt nicht so reden. Die würden mich angucken, als hätte ich sie nicht mehr alle. Aber wenn ich sage, naja, Alter, du wirst halt als Moslem wahrgenommen, versteht er. Aber wenn ich sage, du wirst halt als Moslem gelesen, sagt er, warum habe ich Buchstaben im Gesicht oder was? aber was du sagst, dass sich da was verschoben hat, das ist richtig. Also ich habe immer das Gefühl, dass wir knapp davon entfernt sind, auf der Straße Leute gejagt zu sehen, die für Muslime gehalten werden. In Magdeburg ist es ja sogar schon so weit. Ne?
Ja.
Also das stimmt schon. Ja, also so gesehen hat sich da wirklich was geändert.
Es hat sich was geändert, ja. Bin ich dran? Nee, du bist dran.
Ich bin dran.
Bürgerkrieg im Sudan. USA werfen RSF-Miliz im Sudan Völkermord vor und verhängen weitere Sanktionen.
Auch so eine unterberichtete Krise da im Sudan. Mhm. Also es kommt immer mal wieder hoch, man hört immer mal wieder was davon. Aber wie heftig das da sein muss, das hat man nicht so im Hinterkopf. Aber vielleicht ist es auch langsam zu viel. USA. Trump will Bidens Verbot von Offshore-Öl und Gasbohrungen aufheben. Verbot von Windrädern geplant. Was für eine Shitshow, ey.
Ja, das ist also offensichtlich, kann man seine Ölkumpels nicht irgendwie.
Ja, währenddessen ist aber.
Dafür Danke sagen, dass sie seinen Wahlkampf bezahlt.
Währenddessen ist aber seine First Lady oder wie auch immer man Elon Musk da bezeichnet, ist davon abhängig. Ich kann natürlich auch sein, dass Donald Trump die First Lady ist, man weiß es nicht. Das wird sich dann jetzt über die nächsten Monate irgendwie rauskristallisieren. Der Witz an der Sache ist ja, der pampert einerseits die Ölindustrie, andererseits lässt er sich aushalten von einem Typen, der dringend Erneuerbare braucht, weil er sonst seine komischen Autos nicht mehr verkauft kriegt. Und ne? Das ist ein total paradox.
Man kann doch aus Öl auch Strom machen. Das geht doch. Also Ölkraftwerk.
Ja, stimmt. Musk ist an Erneuerbaren nicht interessiert, oder?
Der ist an Strom interessiert, aber nicht an Erneuerbaren. Stimmt. Also wüsste ich jetzt nicht.
Das stimmt. Verdammt.
Ja.
Gott.
schönes
ja, Kraftwerk. Trotzdem Shitshow. Und da kommt noch, da also das wird noch richtig hässlich, auch für uns, auch wenn wir glauben, wir könnten uns da irgendwie drunter wegmogeln oder so.
Ja. Zum Beispiel mal sehen. Mit der nächsten, ich bin auch gespannt, wann ich das nächste Mal in die USA fahren soll oder will oder kann. Facebook und Co. EU-Kommission warnt Meta vor Ende von Faktencheck-Programmen in Europa.
Und das wird nämlich so ein Ding werden. Da bin ich fest von überzeugt. Zuckerberg, Musk, die werden Trump dahin treiben, dass Trump sich irgendwelche Strafaktionen ausdenkt dafür, dass wir hier diese Dreckschleudern in irgendeiner Form unter Kontrolle zu kriegen versuchen. Weil so ein bisschen Gesetzgebung haben wir ja schon. Gut, das wird wahrscheinlich auch nicht passieren, weil die Mühlen zu langsam mahlen. Da müsste natürlich wesentlich härtere Daumenschrauben ran. Aber da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, ja, dann entweder ihr dereguliert jetzt Twitter und Facebook und was noch alles dem Zuckerberg gehört, entweder ihr dereguliert das jetzt oder auf deutsche Autos gibt es jetzt halt eben 10% Steuern, 10% Zoll. So. Traue ich denen zu. Ich meine, das ist so ein oligarchischer, halb mafiöser Staat. Warum sollen die nicht auch einfach international jetzt anfangen, Leute zu erpressen?
Ja, das ist nicht abwegig.
Furchtbar, echt. Ich wäre so gern 10 Jahre älter.
Boah. Um dann früher zu sterben.
Nee, dann wäre ich in Rente oder fast in Rente und könnte einfach sagen, okay, ich ziehe mich jetzt irgendwie aufs Land zurück und schneide die Rosen oder so und muss mich nicht um sowas kümmern. So, also bin davon weitgehend unbelastet und unberührt. Und das ist aber nicht der Fall. Also die nächsten 10 Jahre müssen wir ja ganz normal am Erwerbsleben oder so sonst wie teilnehmen. Entsprechend Auswirkungen wird es auf uns haben, alles. Und so als Rentner kannst du halt sagen, ja, shit, aber ist nicht mehr mein Problem.
Ja, ich weiß nicht. Also Rentner sind ja auch davon betroffen. Also auch gerade als Rentner verbringt man vielleicht wieder mehr Zeit in Social Media und so.
Ja gut, das würde mir halt nicht passieren. Also,
ja, du.
Tatsächlich nicht. Das ist, sobald ich das nicht mehr irgendwie beruflich damit was zu tun habe, wird meine Mediennutzung dramatisch sinken auf eine Zeitung am Tag, ein oder zwei Wochen Zeitung in der Woche. Und ansonsten wird man mich dann auf Mastodon finden, weil das da nicht so beschissen zugeht wie überall anders. Naja, ach.
Ja.
Träum weiter, Freundchen. Genau. Am Ende muss ich sowieso arbeiten, bis ich umfalle, weil es nicht reicht.
Ghana.
Sitze ich am Fenster, pöbel auf irgendeinem Social rum und zeige Falschparker an.
In Ghana wurde der neue Präsident Mahama vereidigt. Was ist das für einer?
Weiß ich nicht, aber was ich so faszinierend finde, ist, in wie vielen Staaten Afrikas waren letztes Jahr Wahlen? Das war absurd viel. 15, 17, irgendwie sowas. Fand ich irgendwie durch neulich gelesen, die Zahlen fand ich auch irgendwie irre.
Naja, letztes Jahr war ja in den Wahlen in den USA, Wahlen in Indien. Also es haben ja irgendwie 85% aller Menschen durften irgendwie wählen oder so. Letztes Jahr war so ein Superwahljahr. Nur wir nicht, wir sind zu spät, wir kommen erst im Februar. Mann, ey.
Und alle haben sie gewählt, aber fast alle haben Dinge gewählt, die die Welt schlechter machen. Das muss man sich auch mal vorstellen.
Und die Probleme haben, Regierungen zu bilden. Also Österreich, Frankreich, ist halt irgendwie.
Ich habe sogar im Mikroantrag neulich irgendwann gesagt, ja, das mit den Neuwahlen war keine so gute Idee. Hätte sogar mich fragen können, dann hätte ich dir das sagen können, Freund.
Ja. Also, mal, was wir im Februar sagen werden. Naja.
Ja, das wird schwarz-grün werden, auf jeden Fall. Die CDU wird mit den Grünen koalieren.
Dein Wort in Gottes Ohr.
Wenn sie das können. Also wenn die Zahlen das hergeben, wird die CDU garantiert mit den Grünen koalieren, nicht mit der SPD. Weil wenn sie mit der SPD koalieren, dann haben sie einen Juniorpartner in ihrer Koalition, der alles mitmachen wird, was die Union will. Ach, die werden zwar rumstänkern. Die werden rumstänkern. Klar ist das schlecht für die Union, weil zu den Wahlen 2029 ist dann die Union schuld. Wenn die mit den Grünen koalieren.
Achso, dann sind die Grünen schuld.
Dann sind die Grünen schuld. Dann können die das die ganze Zeit auf die Grünen schieben. Immer schön so unterschwellig. Und wenn dann der Wahlkampf wieder losgeht, dann können sie richtig aufdrehen und die Schuld den Grünen geben. Und damit sichern sie sich die Stimmen bei der nächsten Wahl.
Interessante Theorie.
Ich glaube wirklich, dass die mit den Grünen koalieren wollen. Ja. Egal, wie sehr hier der Reisedutsche aus Bayern gerade.
Also rumkam. Ich glaube auch, dass die CDU, dass die Union bei entsprechenden Zahlen mit den Grünen koalieren würde. Mhm. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, wenn die Zahlen genauso gut gingen, dass sie auch mit der SPD koalieren und Schwarz-Rot.
Das ist eine Frage, Strategie oder Taktik, ne? Meine Theorie, Entschuldigung, meine Arbeitshypothese ist ja eher eine strategische und eventuell kommt es dann tatsächlich darauf an, wer das bessere Angebot macht. Also ob SPD oder Grüne bessere Angebote an die Union machen, klar. Was dann Taktik wäre. Und ich würde aber mal vermuten, dass gerade solche komischen, so Leute wie Linnemann, wie Spahn, die sind ja brandgefährlich. So, und die sind so gefährlich, weil sie halt strategisch denken und langfristig denken. Und darum glaube ich eher an meine Theorie. Mhm. Zumal ich sie mir ja auch selbst ausgedacht habe.
Könnte aber auch strategisch sinnvoll sein, mit der SPD zusammenzuarbeiten für die Union, weil da halt einfach niemand ist, der gefährlich werden könnte bei der nächsten Wahl. Also
das ist richtig. Also klar, wenn du Habeck im Kabinett hast, also es gibt ja sogar das Gerücht, dass das Durchstechen des Heizungsgesetzes damals, des Gebäudeenergiegesetzes, dass das nicht die FDP war, sondern dass das aus dem Kanzleramt kam, weil Habeck so dramatisch besser ausgesehen hat zu dem Zeitpunkt als Scholz.
Okay.
Ist mir auch nur kolportiert worden, aber ja, vielleicht ist es auch nur eine Arbeitshypothese, aber ich finde es eine sehr schöne Arbeitshypothese.
Zumal die SPD dran mit beteiligt war. Ne?
Ja, also, ja.
Die SPD hat auch mit der CDU zusammen das Gebäudeenergiegesetz überhaupt gestaltet.
Ja, aber sie wussten auch ganz genau, dass sie die FDP als Hebel benutzen können.
Oh,
okay, das ist also ein House of Cards.
Morast.
Morast, das ist es, stimmt. Der Sumpf. Ich
wollte erst Moloch sagen, aber
ein Morast. Morast. Politmorast Berlin. Das Wetter.
Mach mal lieber das Morastwetter.
In der Nacht vom Südwesten bis in die Mitte aufkommender Regen. Alter, leck mich. Ich schneide das nicht raus. Strafe muss sein. In der Nacht vom Südwesten bis in die Mitte aufkommende Regen- und Schneefälle, sonst wechselnd bewölkt und einzelne Schauer. Tiefstwerte plus 4 bis minus 4 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 8. Januar 2025, von der Mitte bis zum Süden kräftige Niederschläge, teils als Schnee, im Norden wechselnd bewölkt, an der Küste mit Schauern bei 0 bis 7 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobi Bayer.
Am Donnerstag im Norden einige Auflockerungen, sonst meist bedeckt, verbreitet Niederschlag, teils kräftige Schneefälle, Höchstwerte zwischen 0 Grad im Norden und 14 Grad im Süden.
Nur im Osten, da ist wieder nichts los.
Im Osten nichts los.
Ich wohne mit sich wohl am Nordpol mit Atomstrom. Also das ist mir jetzt zu politisch. Das war der Realitätsabgleich. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Dankeschön.
Ist nicht tot.